So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem E-Commerce-Geflüster-Podcast. Der Adi hat gerade noch im letzten Satz gesagt, das wird die beste Folge bis dato. Ich bin gespannt, weil heute ist tatsächlich eine Spezialfolge, wie wahrscheinlich im Titel schon gelesen worden ist. Und zwar geht es bis um die Historie der eFly. Ich war nicht ganz so tief mit drin, oder beziehungsweise ich war gar nicht mit drin in den Vorbereitungen, sondern es waren der Adi und der Jonas, die ja sonst auch mal jeweils bei den jeweiligen Podcast-Formaten mit dabei sind. Deswegen, ich bin gespannt und gebe das Wort erstmal an euch beide.
Yes.
Guten Morgen, Jungs.
Sorry. Genau, guten Morgen. Wie du es gerade richtig gesagt hast, heute eine Spezialfolge. Das heißt, kein Gast, kein Experte, sondern heute ist eine E-Fly-Folge.
Also als Experte würde mir trotzdem bezeichnen.
Okay, Experte im anderen Sinne.
Nein, darf man nicht selber.
Genau, heißt, heute geht es nicht um, wie gesagt, ein Unternehmen oder um einen Gast, sondern um die E-Fly, um dich, Moritz, als auch die Historie. Warum? Weil es auch mehrfach gewünscht worden ist von Mitarbeitern, von Kunden, von potenziellen Kunden, von Freunden des Hauses. Das heißt, heute wird er den Moritz mal komplett beleuchten und auch einmal die letzten 4 bis 8 Jahre Revue passieren lassen. Das mal soweit dazu. Jonas ist halt auch mit dabei. Jonas, hast du Bock?
Ich bin da, ich habe Bock, begleite das Ganze jetzt ja auch schon seit Tag 1 mit. Dementsprechend bin ich auch auf die Antworten gespannt und freue mich sehr auf die Folge, weil ich glaube, das ist sowohl für intern zukünftig auch nochmal ein geiler Recap, als logischerweise auch für extern in 2, 3 Jahren drauf betrachtet, zu sehen, hey, an welchem Standpunkt und welche Sichten hatte man damals. Dementsprechend cooles Thema, finde ich sehr cool, auch dabei sein zu dürfen. Ne?
Genau, und dadurch, dass Jonas und ich auch schon seit 3,5, ich beziehungsweise 4 Jahre der Jonas dabei sind oder ist, haben wir gesagt, wir möchten nicht nur unsere Fragen stellen, sondern haben auch noch ein paar Mitarbeiter gefragt, als auch ein paar Kunden und auch Freunde des Hauses, wie gerade schon angesprochen. Das heißt, der Moritz kennt ein paar Fragen, aber nicht alle. Das heißt, es wird auch ein Tick spezieller als wahrscheinlich gedacht von Moritz. Genau, das war soweit zum Intro. Ich würde sagen, lass uns doch direkt reinstarten. Jonas, möchtest du die erste Frage stellen?
Selbstverständlich. Erste Frage kam tatsächlich auch nochmal von einem Kunde von uns. Wie kam es überhaupt zur Gründung von der eFly und welche Touchpoints waren überhaupt davor? Oder gab es Touchpoints davor im E-Commerce?
Ich muss immer überlegen, wie weit ich aushole. Im Prinzip,
komplett bei uns.
Im Prinzip gab es erstmal gar keine E-Commerce-Touchpoints, sondern es gab primär Digital-Touchpoints. Was meine ich damit? Es wurden tatsächlich irgendwie Partys veranstaltet. Das war jetzt irgendwie 8, 9, 10 Jahre her. Am Ende des Tages das Ganze primär digital beworben worden ist und durch diese Kompetenz digital dann irgendwie Audiences?
Zielgruppen
zu erreichen, kam dann irgendwie das Thema E-Commerce auf den Tisch, Produkte online zu verkaufen etc. Und dann habe ich eigentlich relativ schnell, jetzt ziemlich genau vor 9 Jahren eigentlich, verschiedenste Händler auf Amazon unterstützt, ging damit los, das kennt vielleicht noch der eine oder andere, mit Kawai damals, mit dem Jörg Kundrat und dem Kai, die ich da initial ein bisschen unterstützt hatte, damals primär im EU-Thema, so ein bisschen à la Marketplace-Manager, und dann kamen einfach mehr und mehr und mehr Kunden und so ging es mit dem E-Commerce an sich los.
Das aber schon vom Tag 1 mit dem Ziel in die Selbstständigkeit rein, oder war das eher, ja, mal gucken, was kommt, was die Zukunft bringt, wie groß das Ganze wird und so weiter, oder war das wirklich so, hey, ich möchte mir da was Eigenes aufbauen mit dem Ziel, irgendwo selbstständig, nenne ich mal, frei zu sein?
Als selbstständig sehe ich mich bis heute nicht und habe ich mich auch damals nicht gesehen und bin ja auch nicht. Ich habe es damals schon indirekt deswegen gemacht. Ich habe irgendwie seit 11, 12 den Traum gehabt, irgendwie irgendwann mal ein Unternehmen zu haben. Unternehmen habe ich damals für mich so ein bisschen bezeichnet, schon durch verschiedenste Inspirationen, dass es eine Company, eine Organisation ist, die quasi in sich funktioniert, ohne dass es auf einzelnen Schultern lastet, sondern eben auf vielen Schultern. Das war aber zu dem Zeitpunkt ja im Hinterkopf, aber nicht das Main Thema, wo ich gesagt habe, deswegen mache ich das Ganze jetzt oder ähnliches, sondern da ging es eigentlich wirklich dann primär darum, den Unternehmen only zu helfen, weil es war einfach de facto auch noch kein Unternehmen, es war ja ein Freelancertum von mir, wo ich dann in Kawai unterstützt habe oder auch 2, 3, 4 andere, die ich damals unterstützt hatte, von einem Happy Brush bis hin zu einem Mac Store oder ähnlichen. Aber wie gesagt, da bin ich primär zu den Unternehmen rein, habe denen geholfen, habe diese unterstützt.
Jetzt haben wir schon die ersten Touchpoints gehört, auch das erste Thema Freelancertum. Wie kam es dann zur Gründung der eFly und wie kam es dann, ja, wie gesagt, zur Agentur?
De facto war es so, dass ich dann irgendwie, ich glaube, 6, 7, 8 Freelancing-Kunden hatte, wo man dann schon aufpassen muss, dass man dann die Qualität noch hält, meiner Meinung nach, als Freelancer. Da habe ich den Jonas, ja doch, kann man glaube schon so sagen, ich den Jonas dann schon mal initial mit reingeholt, wo er mich dann unterstützt hatte Bezug nehmend auf, ich glaube, begonnen haben wir mit SEO, ich weiß es gar nicht mehr, damals, ja, damals war auch nur SEO, genau, da war das SEO-Thema auch nur das absolute Main-Thema, da ging es um SEO und da ging es um diese 2, 3, 4 Greyhead-Taktiken, keine Ahnung, Wishlist, die Produkte in den Warenkorb legen, irgendwelche Coupons machen und die dann auf irgendwelchen Plattformen hochladen, etc., etc. Da haben wir dann zusammen quasi 7, 8 Kunden betreut und da war dann quasi schon so leicht der schimmende Übergang und da habe ich dann wirklich ernsthaft auch damit auseinandergesetzt, ja okay, jetzt Freelancing macht Spaß, sind einige Kunden und ich glaube, das war damals schon so, dass es irgendwie besonders war für den Jonas und mich, dass wir quasi die Möglichkeit hatten, da auch nicht frei schalten und walten zu können, wie wir Lust haben. Am Ende des Tages sind wir im Dienstleistungsgeschäft und müssen deliveren. Aber was wir an Möglichkeit hatten, wir haben wirklich jeden Tag ultimativ viel gelernt, haben jeden Tag unsere persönlichen Touchpoints mit reinbringen können, etc., etc. Und es war dann schon so, es hört sich ein bisschen klischeehaft an, glaube ich, aber es war dann schon so, dass wir gesagt haben, hey, irgendwie, das ist schon geil, wenn man das jetzt irgendwie auch andere zur Verfügung stellen kann, diese Möglichkeit, die wir hier haben und wenn man dann auch irgendwie mitbekommen hat, die machen, bei denen ist in der Ausbildung so und so und ein bisschen eingeschränkt und etc., etc. Und so kam dann die Entscheidung, das als Agentur aufzuziehen und dann natürlich noch gleichzeitig mit dem Gedankengang, den ich als schon mit 11, 12 hatte, irgendwie ein eigenes Unternehmen aufzubauen oder ein echtes Unternehmen, die Begrifflichkeit benutze ich ja normalerweise, hat sich dann relativ schnell ergeben oder kam dann der Entschluss, okay, wir machen es jetzt richtig. Dementsprechend war ein Umzug nach Stuttgart ich habe es damals als notwendig erachtet und würde ich jetzt auch heute noch sagen, notwendig, weil das ist ein People-Game, und da brauchen wir viele gute Leute und wir haben bis heute die Office-First-Culture, auch wenn wir verschiedene Remote-Ansätze mit oder Hybrid-Ansätze mit drin haben etc., aber da haben wir uns dann eben dazu entschieden, nach Stuttgart auszuwandern.
Kann man so sagen, da weiß ich noch, da war ich ja zum damaligen Zeitpunkt ganz andere Ansicht, zu sagen, hey, ist das wirklich die richtige Entscheidung und Co. Rückblickend betrachtet, definitiv, hundertprozentig. Ja.
Genau, wir hätten dann jetzt auch schon die erste Gastfrage oder Expertenfrage von außerhalb und zwar Moritz, dann mittlerweile würde ich sagen, ganz guter Freund und vor allem auch Partner der eFly, Thomas Grabner, fragt, wie viel Startkapital gab es zum Anfang und gab es überhaupt eins?
Irrelevant, die Frage kann ich de facto nicht beantworten, ich weiß es nicht, es gab aber quasi keins, weil ich mir die, wir waren schon in 6-stelligen Umsätzen, haben mir das erste Mal Gehalt gezahlt und das Gehalt war, ich habe mir dann am Ende des Tages Gehalt gezahlt, weil der Steuerberater mehrfach gesagt hat, ja, das irgendwie, also das, wenn ich richtig liege, bin ich kein Steuerexperte, aber irgendwie verdeckte Gewinnrücklagen oder keine Ahnung, irgendwas. Er hat gesagt, das müssen wir jetzt machen, das geht nicht mehr. Dann habe ich irgendwas angesetzt, dann hat er mir nochmal angerufen und hat gesagt, das geht fast nicht, das ist zu wenig. ähnlich war es im Jonas. Jonas hat ganz lang, jetzt müssen wir gucken, wie wir das formulieren, dass das alles passt. auf eine besondere Art und Weise unterstützt, wo wir dann einfach die Möglichkeit hatten, mit wenig bis keinem Eigenkapital, es war nicht keins, aber sehr wenig Eigenkapital, zu starten und dementsprechend auch relativ schnell Personal aufzubauen, was am Ende des Tages bei einer Agentur das kriegsentscheidendste ist. Dementsprechend die Frage zu beantworten, nahezu nada.
Okay. Ganz kurz, war das dann von Anfang an klar, hey, du hast gerade über die ersten Einstellungen und so weiter gesprochen, war das dir von Anfang an klar, hey, ich möchte mal 40, 50, 60, 300 Leute irgendwo in meinem Team haben oder war das auch quasi keine, in Anführungszeichen, geplante Entscheidung, sondern auch ein Zukunftsziel?
Hast du gerade 300 gesagt?
Ja. Goals. Ich bin schon mal für die also, Zukunft gewappnet. Also ich verstehe. Dementsprechend wollte ich jetzt am heutigen Tag noch keinen Cut setzen.
Ja, zum ersten Tag nicht. Nein, wieso dann jein? Weil ich weiß das Datum nicht mehr ganz genau, aber das war dann schon, ich glaube, so, wir waren nach 6 Monaten, waren wir dann, glaube ich, 7, 8 Leute. Haben ja dann brutal schnell auch, sind wir dann gewachsen und sind dann ja nach 7, 8 Monaten auch direkt ins zweite Büro gezogen. Waren dann, wobei 8, 9 Monate waren wir, glaube ich, 14 Leute oder 13 Leute oder so, da war der Adi dann ja auch schon längst dabei. Deswegen sind auch die zwei heute mit dabei, weil sie eigentlich die zwei längstjährigen, die zwei Teammember sind, die längst mit dabei sind, wo man quasi indirekt sicherlich auch als Co-Founder bezeichnen kann. Da war dann einen gewissen Punkt, das weiß ich aber nicht mehr ganz genau, wo ich schon gesagt habe, auf 40 Leute war ja dann das Ziel. In, glaube 2 Jahren war es damals, was man gesagt hat. Und das haben wir dann ja sogar schneller gehittet als geplant. Also ja, das war dann schon ganz klar das Ziel, den Scale mitzunehmen. Ich glaube, das war dann im Zusammenhang mit Corona, wo es ja dann erstmal ein bisschen geclasht hat, wo keine Kunden und keine Ahnung was dann kam, aber dann eben Gegenteiliges passiert ist, wo wir dann sicherlich auch sehr viel Glück hatten, dass das irgendwie dann in unserer Branche so geboomt ist und so weiter und so fort. Aber wir haben das dann schon auch geil genutzt, weil ungefähr da war das dann, wo wir gesagt haben, okay, vielleicht war es auch einen Monat später so, bis wir es gecheckt haben, was das für eine riesen Chance ist. Aber ich glaube, wir haben da im Gegensatz zu vielen erkannt, was das für eine Chance jetzt gerade ist, um zu wachsen und zu skalieren. Wir sind nicht gewachsen, wir sind eigentlich skaliert so die ersten 2 Jahre. Und dann haben wir ja auch wirklich, wirklich, wirklich Stoff gegeben, von Arbeitszeiten bis hin zu dem, was wir investiert hatten, keine Ahnung was. Und dann ging es schnell.
Also gab es ein sauberes Forecasting quasi mit einer Erwartungshaltung, was da passiert.
Forecasting würde ich es nicht nennen, Ziele, Ziele waren Vision, das, Forecasting ja, haben wir jetzt.
Genau, Moritz, du springst mir einen Tick zu schnell, jetzt sind wir, hast du gerade schon das zweite Office, hast du kurz angesprochen, lass uns mal nochmal Richtung erstes Office gehen, Richtung Ostendplatz. Damals warst du auch noch sehr im Vertrieb unterwegs und eigentlich der 100% Salesman für die eFly, und da interessiert uns, wie hast du auch die ersten Kunden der eFly gewonnen, und hol uns mal da ab zu den ersten Monaten der eFly.
Das war dann, also ich habe ja nicht gesagt, jetzt machen wir Agenturen fertig, sondern es war ja so, dass es, und der Jonas da ja auch schon unterstützt hat, wie eben gesagt, dass es da ja schon einige Kunden gab. Da war auch schon Cashflow da, das ist vielleicht auch nochmal die Frage, um die Frage von vorhin nochmal aufzugreifen. Da war schon was da, da war schon Cashflow da, und ich glaube, das ist ganz, das macht sehr viel leichter im Agenturthema, wenn man davor schon einen Kundenstamm hat und so weiter und so fort. Und ein Kundenstamm, wenn man gute Arbeit delivert, wächst er und wächst er. Und ich glaube, was uns auch krass geboostet hat, war gerade in der Anfangszeit, da wurden wir unendlich oft in irgendwelchen Gruppen genannt. Wir haben es immer mal wieder. Vor 2 Wochen war ja erst wieder ein Neukunde da, der im Onboarding da war, der auch über uns in einer Gruppe gelesen hat, wo Facebook, jeder jemand genau. gefragt hat, Facebook-Gruppen, wo jeder jemand gefragt hat, hey, hat jemand eine coole Amazon-Agentur, etc., etc. Und das war am Anfang schon krass. Also das hat im Nachhinein mal ein anderer Dienstleister zu mir gesagt, das Ziel von uns war, also so nahezu Zitat, sinngemäß zumindest, Ziel von uns war, so wie ihr, jedes Mal, jede Woche in irgendeiner fucking Facebook-Gruppe genannt zu werden, und das hat uns krass geboostet. Heute werden Facebook-Gruppen gar nicht mehr so krass genutzt. Klar, da gibt es so eine Rockstars-Gruppe und eine Wortfilm, ja, das wird schon noch genutzt, aber in dem Maße ist es heute nicht mehr so, und vor 3, 4 Jahren war das schon extrem, und da kamen, glaube ich, die allermeisten Kunden dann her, weil das einfach immer wieder genannt worden ist und das jeder so alle paar Wochen mal at least gesehen hat. Ja, und Marketing jetzt, das ist ja bis heute so ein bisschen ein Thema, wo wir nicht den heiligen Gral haben, sondern wir bekommen Kunden über Netzwerke, wir bekommen Kunden über Empfehlungen etc. etc. Und wenn man sich überlegt, an welchem Punkt wir Marketing begonnen haben für eine Agentur unserer Größe, das ist schon sehr spät, was ich glaube am Ende des Tages wiederum für die Leistung und die Arbeit von der Jungs und Mädels für die Arbeit der Jungs und Mädels bei uns spricht. So, jetzt ist ein deutscher Satz.
Gut. Wir haben noch einen Punkt, beziehungsweise wir hatten es vorher schon ganz kurz bezüglich Teamgröße und geplanten, nennen wir trotzdem noch Forecasting, Services und Co. Du hast ja auch schon angefangen oder angesprochen, dass wir eigentlich ja mehr oder weniger rein mit CEO angefangen haben.
Ja.
Wie kam es zu den nächsten Services? War das so logischerweise war es eine strategische Entscheidung, aber hattest du die größte strategische Entscheidung, die in den letzten Jahren getroffen wurde, weitere Services zu etablieren? Mhm. Oder gab es da nochmal so ein paar Punkte, wo du sagst, hey, da war auch ein krasser Wendepunkt, wo sich es vielleicht auch zu anderen Agenturen und so weiter differenziert hat, quasi, dass man den Weg gegangen ist?
Ja, um die Spezialisierung in Bezug auf Services aufzugreifen, das war schon ganz klar ein kriegsentscheidender Faktor für den schnellen Erfolg meiner Meinung nach, dass wir ausschließlich Amazon PPC-Marketing gemacht haben. Wir haben die ersten 2 Jahre nichts anderes getan, Tag ein, Tag aus, und haben auch Anfragen derartiger Natur immer pauschal verneint, weil wir halt unsere gesamten Prozesse und alles drum und dran ausschließlich auf das Thema Ads gelegt hatten. Wieso wir da, glaube ich, auch so schnell so gut geworden sind und deswegen dann auch so viel positives Feedback, Recommendations etc. eben angesprochene Facebook-Gruppen dann am Ende des Tages einfach kamen. Und das war natürlich eine strategische Entscheidung, weil es einfach, das war so dieser Umbruch dann 2019, wo quasi diese ganzen Trayhab-Methodiken, Wishlist etc., SEO, nicht mehr so krass gezogen haben, wo dann ganz klar war, dass das Ads-Thema das wichtigste Thema ist, und da kamen dann auch unendlich viele neue Types, Ad-Types raus etc., wo ich angefangen habe mit Amazon, gab es nur eine Autokampagne, da kam gerade die erste manuelle raus, ziemlich genau zeitgleich, von dem her. Ja, das war, es war ein guter Zeitpunkt. Das war sehr glücklich, dass genau da so das Ads-Thema so abgehoben ist. Von dem her, das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, ja.
Okay, und die weiteren Services, also du sagst ja gerade quasi auch mehr oder weniger als Tipp, dass, oder gibst du ja das Feedback, hey, es war richtig, sich erstmal nur aufs reine PPC zu konzentrieren, da wirklich Experte zu werden und ganz oben mitspielen zu können. Und wie bezieht sich's, oder wie kamen dann die weiteren Services? Warum dann weg von rein PPC?
Das sind ja vor allem noch 5, 6 weitere, die wir jetzt aktuell abdecken.
Ja. Also für alle, die es eben nicht wissen, wir haben ja vom Content-Bereich zu Videografie,
über Troubleshooting,
zum SEO, Troubleshooting bei Entsperrung, PPC und so weiter. Also es sind ja mittlerweile schon wirklich viel mehr Bereiche.
Extrem breit aufgestellt, ja.
Ach, wie das kam, das war ein fließender Prozess, muss man sagen, oder ein fließender Übergang der letzten 2 Jahre. Mittlerweile machen wir, würde ich sagen, 50% rein Performance-Marketing, 50%, wir nennen es Full-Service. Begrifflichkeit ist eigentlich ganz korrekt. Am Ende des Tages ist Only Amazon noch tatsächlich, bis auf ein paar Test-Cases, da können wir gleich noch kurz drauf eingehen, aber am Ende des Tages ist Only Amazon, und bei Amazon machen wir auch nicht Full-Service, sondern wir konzentrieren uns nach wie vor auf den Marketing-Aspekt. Wir konzentrieren uns ganz klar auf das Thema Ads nach wie vor. Das haben wir auch eine extreme Expertise, ich würde auch nach wie vor sagen, das ist unsere noch größte Stärke. Dann sind wir im ganzen Thema Content und genauso im Thema Troubleshooting in Anführungszeichen reingerutscht, weil es einfach am Ende des Tages irgendwo notwendig geworden ist für eine entsprechende Performance von einem Klient. Und das war jetzt nicht, natürlich hat es noch weitere Beneficials, wie zum Beispiel finanzielle, monetäre, ich mache mehr Umsatz und so weiter und so fort. Am Ende des Tages war es primär die Entscheidung, weil wir gesagt haben, oder weil wir gemerkt haben, Ads wie 2019, 2020, das reicht nicht mehr komplett aus, vor allem jetzt, wo dann das Wachstum irgendwie nochmal von E-Commerce insgesamt nochmal zurückgegangen ist etc., noch mehr Player auf den Markt gekommen sind, die Player alle noch professioneller geworden sind etc., was ja ein ongoing Thema ist, wurde es halt auch wichtig, dass der Content nicht nur gut ist und die ersten 8 Bilder passen, sondern dass man da halt iteriert, dass man halt hergeht und A-B-Tests macht etc. und gleichzeitig haben wir auch verschiedenste Kundenklientels mittlerweile im Portfolio. Wir haben den klassischen FBA-Seller auf der einen Seite, wo wir meistens primär das Thema Ads machen. Wir haben aber auf der anderen Seite auch viele Mittelständler, wo wir dann halt doch auch das ganze Thema nicht nur Ads und Content machen, sondern eben auch Themen wie ein Troubleshooting machen, weil hier dann einfach am Ende des Tages ein anderer Need da ist, und wenn meine Produkte gesperrt sind, wenn ich mein Titel nicht ändern kann oder irgendwas, dann ist das am Ende des Tages einfach auch wieder eine monetäre Entscheidung für den Kunden gewesen, dass wenn er durch den Service einfach entsprechend mehr Umsatz bzw. DB bzw. Deckungsbeitrag machen kann, dann adden wir das als Service und so ist unser heutiges Full-Service-Club rausgekommen, wo wir ja nach wie vor sehr individuell zusammenschneiden auf den Kunden. Also wir haben noch nie festgelegt für einen Kunde, bevor wir wirklich Analysen alles gemacht haben, ob es für den Full-Service oder PPC sinnvoll ist. Und selbst wenn jemand Full-Service macht, da verändern wir ja alle, also jeden Monat verändern wir ja das, was wir im Full-Service tun, ja komplett. Also ein Monat machen wir viele Bilder, dann machen wir wieder viele AB-Tests, Hauptbilder, dann machen wir wieder viele Videos, dann machen wir wieder viel Troubleshooting, keine Ahnung, weil das halt einfach das sein muss, was in dem Moment am meisten Output für den Kunde generiert.
Genau, das ist schon angesprochen, auch bezüglich den Services. Vorher hatten wir es auch schon mit den verschiedenen Offices, das heißt auch jetzt aktuell das dritte Office, demnächst das vierte. Das heißt, ich würde jetzt dann Richtung Zukunft gehen, der eFly, dann gucken wir uns nachher auch noch den Moritz Heller mal privat an, dass wir da noch ein paar Fragen stellen. Deswegen meine nächste Frage, beziehungsweise auch vom Christoph Fritz, von Silvi, Kunde von uns und auch Freund des Hauses. Moritz, wo siehst du aber die eFly?
Ja, bei uns ist doch jeder Kunde ein Freund des Hauses,
oder? Das stimmt. Also. Das stimmt natürlich, hast du recht.
Der wird auch heute Abend noch besucht. Nee, morgen, oder? Morgen,
genau. Wir fahren heute Abend nach Niederbayern, Kundenbesuch und Partnerbesuch. Und dann geht es dann morgen Abend wieder zurück mit tollen Eindrücken. Das war soweit dazu. Wenn wir uns jetzt die eFly Zukunft anschauen, dann fragte Christoph Fritz Moritz, wo siehst du die eFly 2025 und was ist für euch wichtiger dann? Geht es dann mehr in Richtung Bestandskundenpflege? Wollt ihr mehr wachsen, auch Richtung Neukunden? Wie sieht die eFly in 3 Jahren aus? Zusätzlich dazu, ich weiß, es sind viele Fragen, der Begriff eFly 2.0 ist gerade in voller Munde. Was genau bedeutet das? Ich glaube, das ist auch eine ganz gute Ergänzung zu 2025.
Okay, also am anderen, wir beginnen mit der Frage, wo ich die eFly irgendwie die nächsten Jahre, ohne jetzt ein konkretes Datum, das würde ich jetzt in dem Zusammenhang vielleicht rausnehmen, ohne ein konkretes Datum zu nennen, ich sehe die eFly schon, also wir sind die ersten 2 Jahre stark gewachsen, haben jetzt die letzten 2 Jahre, sind wir auch nach wie vor nochmal stark gewachsen, vor allem jetzt rein Zahlen, mit reiner Perspektive auf die Zahlen nochmal stark gewachsen. Und ich glaube, das wollen wir schon beibehalten, das auf jeden Fall. Also wir haben auch ein ganz klares Mittlerweile, ganz klares Forecasting. Wir tracken uns schon sehr, sehr, sehr hart jeden Monat.
Aber jede Woche kann man ja schon sagen.
Jede Woche, stimmt. Aber de facto ist der Fokus schon noch ganz klar nach wie vor darauf, kleine Teile nonstop zu verbessern. Wir haben ein spezielles Format, wie wir die Unternehmensentwicklung treiben, die eigentlich quartalsweise sein sollte. Wir haben sie auf monatlich gezogen, weil wir halt einfach so viele Kleinthemen nonstop voranbringen wollen mit 2 ganz klaren Ansprüchen. Das sind eigentlich unsere Leitplanken und damit kann man, glaube ich, die Frage ganz gut beantworten. Wir wollen Client Happiness und Team Happiness, kurz Client und Team zusammengemischt. Client Happiness und Team Happiness nicht nur steigern, sondern wir wollen das maximieren und das ist ein Thema, das ist eine never ending story und ich glaube, da sind wir schon ganz gut drin und das haben wir auch, glaube ich, die letzten Jahre gut gemacht. Wir haben den Fokus darauf, glaube ich, nie oder de facto nie verloren, aber allein aufgrund dessen, wie viel Themen reinkommen. Wir machen hier der Jonas und ich machen hier jede 2 Wochen unseren Weekly News Podcast. Das Format ist daraus entstanden, dass wir einmal die Woche seit 4 Jahren einfach im ganzen Team vorstellen, was sind die Neuigkeiten, wie wenden wir sie an, auf welchen Kunden macht es Sinn anzuwenden und so weiter und so fort. Und das beschreibt, glaube ich, ganz gut, warum das so extrem notwendig ist, dass wir nonstop dran sind. Ich glaube, das kann man mit Google, mit Facebook und auch anderen Online-Themen nicht ganz vergleichen, weil bei Amazon schon echt mit krass viel Pace Neuigkeiten rauskommen und da wollen wir einfach immer absolut on top sein und da weiterhin alles optimieren, sodass wir am Ende des Tages wieder Client- und Team-Happiness steigern. Mhm. Aber auch ja, wir wollen weiter wachsen, ganz klar. Das hängt, glaube ich, auch mit der eFly 2.0 zusammen, wo jetzt vielleicht nur direkt mit drauf eingehen kann. Was ist die eFly 2.0? Die eFly 2.0 ist kein gezielter Zustand, das ist eher ein Weg zu einem größeren Ziel und am Ende des Tages geht es darum, dass wir sagen oder dass wir die eFly einfach nochmal auf das nächste Level heben wollen. Ich glaube, damit kann man es in einer Phrase sehr gut beschreiben. Das beginnt wieder wie immer bei Team und Client Happiness, dass man das nochmal deutlich steigern, noch weiter steigern Und es hängt aber auch ganz viel damit zusammen, dass wir insgesamt Qualität auf verschiedensten Ebenen steigern wollen und auch auf vielen Ebenen noch mal ein Stück professioneller werden, bis hin zu noch geileren Events. Übrigens, die E-Commerce Night ist am 10.11. die Events noch geiler machen, etc., etc. Und das ist am Ende des Tages die E-Flight 2.0 ganz, 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 ganz grob formuliert. Wachstum, Professionalisierung, Qualitätssteigerung und immer auf dem Main-Thema Client- und Team-Happiness bleiben.
Okay. Tolle Antwort, oder?
Ja. Gibt es aber nochmal zum Grad zur Richtung E-Fly 2025, auch wenn wir kein konkretes Datum oder du kein konkretes Datum nennen wolltest, gibt es auch nochmal was bei der Service-Umstellung oder ähnliches, abgesehen von der Qualitätssteigerung in jedem einzelnen Bereich? Also du hast vorher vor allem auch schon Tests in Anführungszeichen angeteasert. Gibt es da was Konkretes, wo man benennen darf, oder?
Also am Ende des Tages.
Was testen wir gerade? Du hast vorher auch gesagt, viele Testcases. Ja,
am Ende des Tages werden wir nach wie vor einen Fokus auf das Thema Marketplace haben. Das wird sich nicht verändern. Never say never, aber es wird sich de facto, glaube ich, nicht verändern. Außer der Markt ändert sich aufgrund irgendwas speziell im Extrem. Es gibt ja auch die Zahlen, dass das E-Commerce-Thema so aktuell roundabout mal 3 wächst in Europa, wenn ich nicht falsch liege. Damit einhergehend vergleichbar das Thema Marketplace, das wächst mit mal 6. Mhm. Also ich glaube, das hat schon auch einen Grund, warum wir stark auf das Thema Marketplace gehen. Da kommen wir einfach auch her und da werden wir auch bleiben. Aber auch hier, ich habe vorher zu euch zu Beginn gesagt zum Podcast, was ich gefragt habe, wer macht welche Fragen, so werden sofort go with the flow und ich glaube, das gilt da auch. Um es jetzt konkret zu machen, Beispiel Otto, wo wir gerade einige Cases haben und das war für dieses Jahr nicht geplant. Das kam dann im April, als plötzlich die Advertising-Konsole deutlich komplexer geworden ist, damit deutlich mehr Möglichkeiten aufgegangen sind und damit aber auch eine Rechtfertigung für einen Service beim Kunde entstanden ist. Was meine ich damit? Dass es sich für den Kunde lohnt, dass er durch unsere Hilfe einfach entsprechend mehr Deckungsbeiträge generieren kann. Und das hat sich jetzt einfach deutlich schneller entwickelt, dass, als ich den Plan für dieses Jahr gemacht habe. Da war nicht klar, dass dieses Jahr Otto dieses Jahr diese Advertising-Konsole derart launchen wird. Dementsprechend kam das jetzt zum Beispiel dazu und ich kann mir gut vorstellen, dass es bei anderen Marketplaces oder Ähnlichem genauso kommt, aber auch bei einem Amazon ja ähnliches, dass sich das nochmal massiv und stark verändert. AdTech als Beispiel etc., AMC und so weiter und so fort. Deswegen, ich glaube, da ist schon sehr wichtig, das Motto, wo wir vorhin gesagt haben, wo es echt gut reinpasst, go with the flow. Aber wie gesagt, am Ende des Tages wird es E-Commerce bleiben, aber nicht nur E-Commerce, sondern ganz klar das Thema Marketplace und da das, was am Ende des Tages den größten Benefit für den Kunden bringt.
Okay. Top. Ich glaube, ergänzend gibt es dann auch nochmal eine sehr gute Frage vom Armin Klöster. Und er fragt, Moritz, wann kommt die E-Fly mit einem zweiten Standort in Essen? Aber was ich hinaus möchte, ist nicht der Standort Essen, sondern gibt es in Zukunft eventuell einen zweiten Standort Richtung Hamburg, Köln oder, sag ich mal, im Norden von Deutschland? Oder was sind so auch die Hauptgoals, bevor man dann vielleicht in Richtung zweiten Standort denkt?
Ja, der Armin ist auch ein Kunde von uns, der letzte Woche den Festool-Post, bei uns war vor 2 Wochen noch so Festool im Hause, die machen Werkzeuge, wo er dann sofort kommentiert hat, um seine Wortwahl zu benutzen, seiner Ansicht nach mit der besten Werkzeugmarke auf Amazon, wo ich grundsätzlich nicht widersprechen möchte. und er kommt eben aus Essen. Um die Frage zu beantworten, wenn es einen zweiten Standard gibt, keine Ahnung. Das war jetzt schon x-fach irgendwie bei uns intern nochmal in der Diskussion und so weiter und so fort. Aber ich habe auch schon mehrfach mit verschiedenen anderen Agenturen haben und Ähnlichem gesprochen. Da gehört schon was dazu, ein zweiter Standard. Und der Need muss halt auch entsprechend sein. Ich glaube, momentan ist der Need nicht so krass groß, aber das ist schon eine strategische Fragestellung, die wir uns immer wieder stellen. Und ich habe jetzt gerade für diesen Monat bei mir auf der Agenda hinsichtlich Unternehmensentwicklung, dass ich nochmal quasi so die nochmal Review ziehe, wo stehen wir denn jetzt nach dem ersten Halbjahr für dieses Jahr und entsprechend das Ganze nochmal ausarbeiten. Und das haben wir da zum Beispiel schon auch nochmal mit aufgeschrieben. Aber der primäre Grund, warum eine Digitalagentur, der primäre Grund, warum eine Digitalagentur einen zweiten Standort mit reinnimmt, ist schon ganz klar das Thema Talent. Und ich glaube, das sind wir wirklich gesegnet. Wir arbeiten auch hart dafür, wir tun viel dafür, dass wir gutes Talent bekommen, aber momentan ist es bis auf 2-3 Spezialstellen einfach nicht der größte Engpass, aber klar haben wir da einen Blick drauf und werden das auch konstant haben und der Zeitpunkt wird bestimmt kommen.
Dann in Essen.
Werde ich nicht kommentieren.
Top. Ich habe gesagt, mit Blick auf die Zeit werden wir nur 2-3 Fragen stellen. Einmal eine Frage von mir oder auch von Jonas. Wir kennen dich jetzt, also sowohl Jonas als auch ich, kenne ich jetzt seit mittlerweile 8 Jahren und in den 8 Jahren hat sich auch einiges getan. Und unsere Frage ist, Moritz, wie schaffst du es, Business, Privat, Gesundheit, Familie so gut unter einen Hut zu bringen? Klar, das war früher nur anders, so 8 Jahre, auch vor 4 Jahren bei der Gründung. Aber mittlerweile, ich glaube, das darf man auch sagen, mit Health Coach, mit Mental Coach, läuft es echt überragend und auch sehr inspirierend, für mich zumindest. Ich glaube, Jonas, ich spreche da auch für dich.
Definitiv.
Genau, das heißt, unsere Frage, wie schaffst du es, 100% Gas zu geben und die anderen Bereiche des Lebens im Einklang zu halten, um das so schön einmal auszuformulieren.
Und vor allem, das ist ja schon auch, muss man ja sagen, geht, glaube ich, jedem Unternehmer so, dass da ja schon, sobald auch nochmal Personal und Co. ins Spiel kommt, einfach ein enormer Druck auf einem lastet, weil man selber mehr oder weniger für die Weiterentwicklung ja zuständig ist und gucken muss, dass das Ganze eben trotzdem noch läuft und vorangeht. Hast du da sonst für die Zuhörer auch nochmal so ein paar Tipps, wo du sagst, hey, vielleicht, wo lasse ich diesen Druck aus? Wo finde ich jetzt gerade mein Ventil? Oder
hoffentlich nicht bei der Freundin.
Auch nicht. Kommt doch. Nein. Das waren viele Fragen auf einmal. Ich glaube, ganz wichtig vorab, ich sehe mich nicht als Unternehmer, bin wegen mir nur ein Geschäftsführer von der eFly. Warum ist es so? Weil ich mich auf eine Sache konzentriere. Und das ist die eFly, und dann bin ich kein Unternehmer, weil ein Unternehmer für mich, der verschiedenste Unternehmungen hat, plural, und das ist, glaube ich, der springende Punkt, und das ist, glaube ich, schon ein ganz großer Hebel. Also ich habe absoluten Fokus und konzentriere mich 110% drauf auf die eFly und damit die einhergehenden 2 Main-Ziele, Team und Client Happiness. Das hilft, glaube ich, schon mal sehr. Thema 2, dass ich ziemlich genau weiß, oder wir alle in der ganzen Firma, und das macht uns, glaube ich, schon auch besonders, ganz, ganz, ganz genau wissen, wo es die nächsten Jahre hingeht, dass jede Woche, wie vorhin gesagt worden ist, sehr genau tracken. Das hilft euch schon mal, so die Grundmotivation, die Grundthemen im Griff zu haben. Dann, ich glaube, das hört sich jetzt ein bisschen plakativ sicherlich vielleicht für den einen oder anderen an, aber am Ende des Tages auch das Thema, dass einfach ganz entscheidende Personen in der Company arbeiten, sicherlich beginnend bei den Führungskräften wie euch zwei, die einfach, und das war ja auch das Ziel, ein Unternehmen zu bauen, das nicht nur auf 2 Schultern lasse, und das ist bei uns de facto einfach null so. Wir haben da, glaube ich, schon echt ein gutes Modell mittlerweile gefunden, wo der Jonas, du Jonas, dich um die Operations zu 95% kümmerst, bei allen Kunden mit drin bist, etc., etc. Aber Adi und ich zum Beispiel einfach auch noch mal ein bisschen, nicht mehr High Level, das wäre die falsche Begrifflichkeit, aber mehr nach außen auch nochmal wirken, dann aber trotzdem immer wieder tief in die Kunden mit reingehen, der Kundenbesuche vom Adi und von dir geht ja beide, heute beziehungsweise morgen, und ich glaube, da ein entscheidendes Führungskräfteteam zu haben, ist nicht nur Gold wert, sondern das macht es überhaupt erst möglich, dann aber auch am Ende des Tages das Team dahinter zu haben, wie es bei uns jetzt roundabout 60 Leute sind, die da jeden Tag deliveren und glaube meistens nicht nur 100, sondern 110% geben, was ja am Ende des Tages auch der Grund ist für die guten Kundenergebnisse und die wiederum der Grund sind, dass es so gut läuft, wie es läuft, und ich glaube, damit kann man es ganz gut zusammenfassen, warum die berufliche der berufliche Teil so gut läuft. Der private Teil, das ist schon richtig mit Health Coach und Mental Coach und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das ist auch ein Thema, was einfach so die letzten Jahre sich entwickelt hat. Das ist jetzt ja auch nichts, was irgendwie konstant schon da war, sondern das ist ein Thema, was sich konstant entwickelt hat, und ich achte einfach sehr drauf, dass ich gucke, dass ich einfach auch meine Mental Breaks habe, genauso wie Menschen irgendwie fasten, ich habe mir vorgenommen, Podcast mehr Hochdeutsch zu sprechen, wie Menschen fasten, um irgendwie Gifte und so weiter und so fort aus dem Körper rauszubekommen, ist es, glaube ich, selbiges extrem wichtig für den Kopf. Und ich glaube, das ist schon super, super gefährlich und schwierig, so die Zeit, in der wir leben. Ich habe zum Beispiel zwei Handys und auf dem einen Handy habe ich einfach gar nichts drauf und die Nummer haben keine 10 Leute. Aber ganz genau deswegen, weil ich halt mental einfach aufpassen möchte, da ist kein Instagram, kein Scheißdreck drauf. Damit habe ich überhaupt, oder habe ich die Möglichkeit, einfach auch mental extrem runterzukommen, auch wenn ich immer wieder sicherlich an Kunden, Team, Firma etc. denke. Ich glaube nicht, dass das Gefährlichste in Anführungszeichen ist und wo man am meisten Fokus und so weiter und so fort verliert, sondern ich glaube einfach, das ist wirklich das, dass man sich nicht gezielt die Zeit nimmt und nonstop Beschallung hat etc., wo ich natürlich auch immer wieder zu irgendwie in die Richtung tendiere, aber es versuche sehr gezielt eben ja, irgendwie so zu handhaben, dass es eben nicht passiert. Zum Beispiel einfach schon mal kein Instagram oder Scheißdreck auf dem Handy zu haben, ohne Handy unterwegs zu sein, etc.
Du machst bist ja auch, würde ich mal sagen, sehr, sehr sportlich aktiv. Ist das für
dich dann auch? Sieht's nicht, ich weiß, aber.
Aber ist das für dich dann so dein Ventil? Weil im Endeffekt, ja, Kundenhappiness, Clienthappiness und so weiter, aber dass man ja trotzdem sehr viel Druck trotzdem als Geschäftsführung verspürt und dass es ja auch mal Tage gibt oder Wochen gibt, wo halt dann doch nochmal 5 bis 10 Stunden mehr gearbeitet werden muss, man länger im Büro ist, man vielleicht Themen auf dem Tisch hat, die nicht die schönsten Themen sind und so weiter, das ist ja trotzdem da.
Ja, ich glaube, das ist bei mir recht wenig, also ich musste, also es gibt wenige Phasen, es gab dieses Jahr einmal eine Phase für 4 Wochen oder so, wo es de facto so der Fall war, da könnt ihr euch sicherlich beide noch dran erinnern, aber ansonsten war das letztes Jahr, ich glaube, keine, ich weiß nicht mehr ganz genau, eine doch kurz, aber da wird so viel eben durch die gesamte Firma, sicherlich auch primär durchs Leadership-Team abgefangen, dass es so diese Hard-Hard-Hard-Phasen gibt, gepaart damit, dass ihr dann halt schon ganz gezielt guckt, dass ihr dann eben auch so Mental Break etc. machen. Aber um die Frage mit dem Sportthema zu beantworten, ja, mach viel Sport, 6-mal die Woche eigentlich Minimum, und das ist sicherlich auch irgendwie ein Hebel, oder das ist de facto auch ein Hebel, um da irgendwie nochmal entsprechend runterzukommen, aber es ist nicht der Main-Hebel, das ist eher ein Add-on, der Main-Hebel ist schon ganz klar die Mental Breaks zu haben und zu machen, aber am Ende des Tages ist es ein Konglomerat aus diesen ganzen Themen, man weiß ganz genau, wo es hingeht, man hat die Basis richtig aufgestellt mit Leadership-Themen, Strukturen, Prozesse und so weiter und so fort, dass man eben die Mental Breaks macht, dass man Sport macht und so weiter und so fort, oder so ist es zumindest bei mir und das funktioniert so für mich.
Okay. Top, dann auch guter Übergang zur vorletzten Frage und zwar, welche Eigenschaften findet man von Moritz Heller in der Firma eFly wieder?
Geile Frage, die gebe ich gerne zurück. Keine Ahnung, ich muss kurz überlegen. Dann, welche Eigenschaften?
Ja. Die Frage habe ich mal nämlich auch in einem Podcast gehört und ich fand es so gut, dass ich dachte, die stellen wir doch direkt mal dir. Soll ich mal eine Eigenschaft
rein? Ja, gerne.
Du gerne ergänzen. Wir hatten ja am Freitag unser Feedback-Gespräch, deswegen ist das noch relativ präsent im Kopf.
Heißt bei uns übrigens Sparrings-Gespräch.
Ja, genau. Danke
für die eigentlich, Ergänzung. Theoretisch.
Und ich habe mir da aufgeschrieben, Moritz ist verdammt hungrig und ich glaube, das ist in der eFly auch so. Ja. Also da gibt es eigentlich keinen Stillstand, sondern da gibt es immer was Neues. Stimmt. Dann gibt es einen neuen Podcast, dann gibt es Weekly Intern, dann gibt es ein neues Weekly-Format. Das heißt, eigentlich geht es immer voran und immer bum, bum, bum. Das heißt, ich würde sagen, das Thema Hungrigkeit ist eine der Eigenschaften. Aber jetzt darfst du gerne ergänzen, bevor ich dann nur für dich spreche.
Ja, stimmt. Ja, wir haben gerade auch so ein neues Leadership oder Führungskräfte-Coaching mit drin, wo quasi so ein Assessment davor geschalten worden ist, Stärken, Schwächen etc. etc. Und das war Zielorientiertheit, so wurde es glaube ich sogar genannt, war zum Beispiel schon eine Stärke und ich glaube, das habe ich ja vorher schon kurz gesagt, das ist glaube ich sehr, sehr, sehr besonders, dass alle ganz, ganz, ganz genau wissen, wo es hingeht und einfach die Informationen auch über verschiedenste Arten von Formaten, ja, ich glaube es passt, wiederbekommen, da haben wir uns gerade die Woche einen LinkedIn-Post entweder schon gemacht oder zumindest mal fertig gemacht, wo quasi auch die Formate aufgezählt sind, wir machen alle 3 Mal ein Big Picture, wo dann auch quasi auch Daten und Zahlen getrieben, ganz klar dargestellt wird, wo stehen wir, Team Happiness, Client Happiness, Growth, bla 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 bla. Und das ist am Ende des Tages ganz genau das, Zielorientiertheit, wir wissen ganz genau, wo es hingeht und das wiederum verbindet natürlich auch das ganze Thema Hungrigkeit, was am Ende des Tages nichts anderes ist. Also ja, stimmt, wäre jetzt nicht drauf gekommen, aber hast du vollkommen recht, das ist schon eine der Charakteristiken von mir, die sicherlich in die Firma mit reingekommen sind, aber mir fällt einfach keine andere ein. Ich muss passen. Ich muss passen, Jungs. So
ist es. Top, kommen wir zur letzten Frage. Ich habe eigentlich gedacht, die passt jetzt thematisch nicht so gut rein, aber wir hatten es vorher schon mal in die Richtung, deswegen will ich es jetzt doch mit reinnehmen.
Ja.
Und du hast vorher angesprochen, vor 8 Jahren oder vor 6 Jahren gab es das automatische Kampagne bei Amazon. Ja. Das heißt, mittlerweile hat sich das Advertising krass verändert, ein krass schnelllebiger Markt. Mittlerweile, glaube ich, habe es irgendwo gehört, 52.000 Amazon-Accounts allein in Deutschland, also Verkäufer. Bedeutet da die Frage von mir und auch eigentlich auch von Christoph, von Silvi.
Moritz, wohin geht's?
Moritz, wo siehst du Amazon in Zukunft? Du hast es auch gerade schon Otto angesprochen. Wo ist Amazon in den nächsten Jahren und wo siehst du das in der Zukunft?
Ich wollte gerade sagen, boah, Riesenfrage und so weiter und so fort, aber ich habe mich dann doch umentschieden. Ich habe, glaube doch schon eine relativ klare Meinung. Ich glaube, dass Amazon weiter bestehen wird aufgrund von verschiedensten Faktoren. Ich glaube aber, dass Amazon nicht der only Marketplace wird. Ich glaube, ein bisschen mehr High-Level schon sehr stark an das ganze Thema Marketplace, weil am Ende des Tages in einem Shop einzukaufen, macht ab einem gewissen Punkt wenig Sinn für mich, aber ich möchte dann trotzdem irgendwie Spezialisten. Das ist ganz genau so, wie ich einfach, das ist ein rein psychologischer Effekt schon, das ist ganz genau wie ich zum Beispiel, ich würde jetzt nicht zu einer Digitalagentur gehen, die für mich Amazon machen, die für mich Google machen, für mich Facebook machen, nicht weil ich jetzt eine Amazon-Agentur, bei einer Amazon-Agentur arbeite, sondern weil ich einfach daran glaube, dass das nicht der optimale Case ist. Und genauso wird es bei einem Thema Marketplace, glaube ich, sein. Was meine ich damit konkret? Ich glaube nicht, dass Amazon der allumfassende Alles-Marktplatz wird und dann hergeht und mit Drohnen jeden beliefert und fertig aus. Sondern ich glaube, es wird zumindest für die nächsten Jahre sich mehr fragmentieren, Anführungszeichen, dahingehend, dass es spezialisiertere Marketplaces gibt. Und das sehen wir jetzt schon meiner Meinung nach, Stichwort Decathlon, Stichwort Zalando, Stichwort Otto etc. etc., die da schon einfach schon sehr stark in die Richtung gehen. Zalando Fashion, Otto ist sehr stark, Home Living, Möbel etc. Decathlon natürlich Sport. Ich glaube, das wird extrem mehr passieren. Und ich glaube, alle eben genannte und die, wo potenziell noch kommen werden, das ganze Marketing-Thema nochmal extrem ausbauen, nicht nur auf das Amazon-Niveau von heute kommen, sondern auf deutlich komplexere Niveaus kommen. Es wird deutlich mehr Möglichkeiten geben und das Shopping wird deutlich mehr Experience auch werden auf derartigen Plattformen, was wiederum neue Content-Formate und so weiter und so fort bedeutet und wieder damit einhergehend wiederum neue Komplexität. Da wird ja schon viel gemacht in Amazon in USA, das ganze Thema mit den Posts, das ganze Thema mit dem Live-Shopping. Da mag das eine oder andere noch nicht so wirklich fliegen, aber ich glaube, das ist eine Frage der Zeit, wo da immer mehr geht. Und wenn man sich Amazon vor 5 Jahren anguckt hat, da hätte kein Mensch der Welt behauptet, dass es irgendwann eine Markengeschichte oder überhaupt Videos als Ads gibt. Jetzt ist es absolut Standard. Es kommt immer noch manche Podcasts, oh, wenn du keine Ads benutzt, keine Video-Ads benutzt, das ist the way to go. Bullshit, wer jetzt keine Video-Ads benutzt, der ist einfach viel zu spät dran. Ne? Es geht ja jetzt schon viel, viel weiter. Es geht jetzt ja darum, wo setze ich meine Video-Ads nicht only Amazon ein, sondern wo setze ich darüber hinaus ein. Bei OMR ist gerade eine Werbung von Amazon Ads mit erreiche deine Kunden auf die richtige Art und Weise. Deine Kampagnen, die sind nicht nur, die müssen geil sein, ja, aber die Delivery muss passen und ich glaube, da bietet Amazon jetzt schon einige Sachen, in der Ad wird Champions League genannt, Twitch genannt, nochmal irgendwas. Ich glaube, das geht gerade erst los und ich glaube, das wird immer spannender die nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre und ich glaube, da wird nicht nur Amazon den Weg gehen, sondern eben die anderen werden nachziehen.
Vielleicht noch von mir eine Frage, die steht jetzt tatsächlich nirgendwo runtergeschrieben. Finde ich aber jetzt gerade sehr interessant, wenn du es. Das crasht natürlich die Struktur jetzt, aber würdest du sagen, früher war es ja relativ leicht, in Anführungszeichen zu sagen, okay, ich gucke, dass ich eben jetzt zum Beispiel mit Amazon FBA oder ähnliches anfange, gucke, dass ich da eben meine Autokampagne und so weiter schalte. Ist jetzt ja alles, wie du sagst, deutlich, deutlich mehr geworden. Würdest du sagen, man schafft es als alleinstehende Person überhaupt noch wirklich alles wirklich so zu managen? Oder also mit den ganzen neuen Themen, die du jetzt gerade erwähnt hast, das ist ja für eine Person ja deutlich mehr als vor 5, 6, 7 Jahren.
Ja, ich glaube, das pauschal zu beantworten, schwierig bis nicht möglich. Ich glaube, es kommt sehr stark auf das Produktportfolio an. Jetzt als FBA-Verkäufer glaube ich schon noch möglich. Ich glaube zwar nicht, dass es smart ist, sich dann auf den Marketingbereich zu konzentrieren, sondern als FBA-Händler geht es zum Beispiel primär darum, Delivery in den Produkten zu haben, also Delivery in Produkten hinsichtlich Produktqualität und die ganzen und auch die richtigen Produktnischen auszuwählen. Wenn ich jetzt einen klassischen Marketplace-Händler oder ähnliches angucke, dann kommt einfach sehr stark drauf auf die Produktauswahl drauf an, welche Produkte lade ich überhaupt hoch. Produktsortimentsentwicklung ist dann am Ende des Tages aber auch wieder die entscheidende Frage stellen. Auch hier glaube ich nicht, dass es zielführend ist, wenn der Marketplace-Manager von einem Mittelständler oder wegen mir auch Konzernen sich auf das Ads-Thema extrem konzentriert, weil am Ende des Tages Product first in dem Moment für mich und was man ja schon sagen muss, als Agentur hat man einfach diesen riesen Vorteil, dass man 800.000 Cases Tag ein, Tag aussieht. Bei uns gibt es Best Practices Meeting einmal die Woche, wo Best Practices von anderen Cases anonymisiert vorgestellt werden, was funktioniert etc. etc. Das kann ich intern schlecht machen. Natürlich kann ich Masterminds bilden und ähnliches, was ich absolut empfehlen würde, dass ich einfach einen Erfahrungsaustausch habe, aber auf dem Scale, wie wir ihn hier haben, ist es, glaube ich, schwierig und ich glaube, allein dieser Erfahrungsaustausch bringt schon so viel Output, dass es das, glaube ich, schon wert ist, sich da externe Hilfe mit reinzuholen.
Top. Ich würde sagen, ein sehr, sehr guter Abschluss. Wir sind etwas über der Zeit, aber ich hoffe, das verzeihen uns die Zuhörer. Wie gesagt, eine sehr, sehr spannende Folge. Heute mal ein anderes Format, ein spezielles Format, das heißt eFly Historie. Und ja, ich würde sagen, danke für die spannende Folge, Moritz. Danke für die coolen Insights.
War cool.
Jonas, letztes Wort heute.
Kann ich mir wiedergeben und freue mich hoffentlich auf ein Follow-up von dem Podcast in einem Jahr, einem halben Jahr, zwei Jahren. Und dann, aus,
ja, an, wo die IFA dann steht.
Ja,
cool.
Bin gespannt.
In diesem Sinne, danke Moritz, spannende Folge.
Vielen Dank, bis bald.
Ciao, ciao.